Du hörst den Managers in Transition Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Talk About, ein Interview mit einem natürlich wieder sehr spannenden Gast. Und ich freue mich schon auf das gemeinsame Interview. Und wenn du uns über die Schultern schauen möchtest und nicht nur zu hören, sondern auch sehen möchtest, dann findest du dieses Interview auch auf meinem YouTube-Kanal. So, und jetzt bleib dran, es geht gleich los.
Hallo, ich bin Sabine Votterlau und ich war eine Managerin in Transition. Und das ist der Podcast, der dir zeigt, wie du dich in der Mitte des Lebens beruflich neu erfinden, aus der Karriere aus und in eine neue einsteigen kannst oder dich auf der Basis deiner Expertise selbstständig machst. Ich zeige dir, wie du gut durch den meist zähen Veränderungsprozess kommst und dich neu ausrichtest, sodass du das, was dich ausmacht und was du willst, in einem Job oder einer Selbstständigkeit leben kannst. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Talk About. Und wenn du mir schon länger zuhörst, dann weißt du, jetzt gibt's wieder einen Gast, mit dem ich ja über so verschiedene Stationen seines Lebens und auch über seine Gedanken und jetzt im ganz Besonderen auch ja zur Haltung bezüglich des Älterwerdens sprechen werde. Ich habe eingeladen in den heutigen Podcast den Bertram Kasper und ich freue mich wirklich total, dass das jetzt so schnell und so unkompliziert tatsächlich zu unserem Treffen und dieser Aufnahme gekommen ist. Vielen Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist, Bertram.
Ja, sehr gerne. Und wir waren wirklich flott, das kann ich so sagen. Am Dienstag telefoniert und heute am Donnerstag zusammengeschaltet. Wahnsinn.
Ja, genau. Manchmal muss es spontan gehen oder geht spontan, das ist am besten. Genau. Wir steigen am besten so ein, dass du ganz kurz vielleicht sagst, wer du bist und was du so machst.
Ja, ich war mal leitender Angestellter beim St. Elisabeth-Verein in Marburg und dort auch seit 37 Jahren tätig in ganz unterschiedlichen Funktionen. Ich bin Diplom-Sozialarbeiter und Diplom-Supervisor. Das ist sowas wie ein Coach, nur mehr im sozialen Bereich. Und jetzt habe ich mich sozusagen neu erfunden und nenne mich jetzt auch Altersstratege, Autor und Podcast-Host. Also ich habe versucht, mir mehr oder weniger in den letzten Jahren eine neue Identität zu geben oder neues Narrativ, könnte man auch sagen.
Sehr, sehr interessant. Das betrifft viele meiner Hörerinnen und Hörer. Ein neues Narrativ, das Bedürfnis haben, glaube ich, viele irgendwo so um die Mitte des Lebens rum, dass man feststellt, die alte Identität, die hat so ein bisschen ausgedient. Man häutet sich irgendwie. Es kommt irgendwie was Neues drunter hervor. Ja, in den letzten Tagen lese ich auf LinkedIn einen Countdown.
Ja,
jeden Tag gibt es einen Post, wo du sagst, noch 9 Tage, nächsten Tag noch 8 Tage, noch 7 Tage. Und die Spannung steigt. Was passiert denn in jetzt mittlerweile 5 Tagen, 6 Tagen, glaube ich?
Fünf
Tagen. Ja, genau. Ja, magst du kurz erzählen, wozu
sehr gerne.
Der Countdown dient?
Ja, also das sind Testimonials von Testleserinnen und Lesern zu meinem neuen Buch, was am 7.4. erscheint. Und ich gehe nicht so gern in die Kamera und mache nicht so gern Kurzvideos. Und dann habe ich mir überlegt, ich lasse andere für mich reden, die quasi das Buch schon gelesen haben und die mir dazu Feedback gegeben haben. Und das sind ganz unterschiedliche Menschen, von jung nach alt, von Experte zu ganz normalem Mensch. Also es hat eine breite Palette und ich finde toll, dass ich das so machen kann.
Ja, also ich bin auch schon ganz gespannt, denn ja, in wenigen Tagen erscheint dein Buch, da werden wir am Schluss auch noch drüber sprechen. Und jetzt vielleicht zuerst mal nochmal zu deiner Geschichte, zu deiner beruflichen Geschichte. Du hast es ja schon selbst angesprochen, du warst sehr, sehr lange, also über 30 Jahre im sozialen Bereich und ich glaube, wenn ich mir das richtig aufgeschrieben habe, davon 20 Jahre Geschäftsführer. ich sage jetzt mal so, das klingt ja nach einer Karriere, die man einfach so bis zur Rente weiterlaufen lässt. Ja, so im Normalfall, wie man das so landläufig macht. Aber du hast es nicht ganz so gemacht. Was hat dich denn dazu gebracht, irgendwann zu sagen, nee, irgendwie muss ich das Ganze nochmal neu denken?
Also ich habe erstmal eine Menge dafür getan, dass ich lange bei diesem Arbeitgeber bleiben kann, weil ich quasi immer wieder die Funktion und die Aufgabe gewechselt habe. Da habe ich quasi auf mich selbst geachtet, dass ich mir neue Herausforderungen suche. Und dann habe ich quasi mir überlegt, welche Tätigkeit antizipiert denn gut, dass ich älter werde und dass ich nicht mehr so leistungsfähig bin, wie ich das vielleicht in jungen Jahren bin. Und habe mir dann einen Bereich ausgesucht, den Fachbereich Pflegefamilien, der quasi finanziell relativ sicher ist, der nicht so viele Mitarbeiter hat wie vorher. In der Spitze war ich so für knapp 600 Mitarbeiter zuständig, der dann nur noch 30 Mitarbeiter hatte, der also weniger personelle Probleme mit sich bringt sozusagen und wo nochmal ganz neu Raum ist, weil ich sehr sicher war in dem Bereich. Ich habe früher schon mal dort als Fachberater gearbeitet. Also ich kannte quasi das, worauf es dort ankommt in dem Bereich. Das war mir vertraut. Und der quasi mir eröffnet, mich auch nochmal beruflich neu herauszufordern und zwar auf einer ganz anderen Ebene, nämlich eher auf der Ebene wirklich Projekte auszuprobieren, die ich sonst nicht ausprobieren konnte, weil eben die Kapazität dafür auch da war tatsächlich, weil bei 600 Mitarbeitern hat man mit so viel Personalfragen zu tun, dass nicht immer so viel Raum bleibt für Innovation. Und das war, glaube ich, eine sehr kluge und richtige Entscheidung. Und ich habe auch das erste Mal mich entschieden, das in der Doppelspitze zu machen. Das hört sich vielleicht komisch an, weil der Bereich ja ein kleiner Bereich ist, aber an dem Bereich hingen eben 180 Pflegefamilien. Und wenn man das in Menschen rechnet, dann ist es auch eben eine unheimlich hohe Zahl von Menschen mit den eigenen Kindern, mit den Pflegekindern und so weiter, für die wir zuständig waren. Und ich habe mir jemanden gesucht, beziehungsweise der Jens hat mich ausgesucht. Der ist nämlich jemand, der sich gut mit Finanzen auskennt, der sich gut mit Verwaltung auskennt, mit dem Bauen von Strukturen, der ja, eine unheimlich warmherzige Art hat gegenüber Pflegekindern und Pflegefamilien, weil er selber in einer Pflegefamilie aufgewachsen ist, als leiblicher Sohn. Genau, und ich war mehr der Konfliktlöser, der Innovator, derjenige, der die kreativen Ideen hatte. Und wir haben uns beide in dieser Doppelspitze unheimlich den Raum gelassen. Und dadurch hat das unheimlich wunderbar funktioniert. Und heute rückblickend war das die richtige Entscheidung. So, und jetzt komme ich zu der eigentlichen Frage. Warum bin ich eher ausgestiegen? Das hat quasi zwei wesentliche Gründe. Der eine wesentliche Grund war ein ganz privater, nämlich mein Vater, der hat freiwillig auf Essen und Trinken verzichtet, und zwar bis zum Tod. Und wir haben ihn als Familie, also unsere beiden Kinder und meine Frau, wir haben ihn quasi bei diesem Sterbeprozess begleitet. Und das hat dazu geführt, und darüber schreibe ich ja auch im Buch, dass ich nochmal ganz neu, die Endlichkeit spielte in meinem Leben immer schon eine Rolle, aber dass ich nochmal ganz neu quasi und aktuell mit der Endlichkeit und dem Sterben konfrontiert war. Und das hat nochmal geschärft die Frage in mir, was will ich denn wirklich? Was soll denn wirklich Bedeutung bekommen in meinem Leben? Diese Schärfung hatte ich immer wieder durch verschiedene Einschnitte, aber dieser Einschnitt, der war natürlich nochmal, weil ich dann jetzt auch mit meinem Bruder der Letzte in der Familie bin sozusagen. Unsere beiden Eltern, die leben nicht mehr. Und vor dem Hintergrund hat das wirklich nochmal in mir was geschärft. Das war der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, ich hatte ein paar Jahre, bevor ich quasi ausgestiegen bin, hatte ich eine Weiterbildung gemacht bei Intrinsify, wo es darum geht, quasi New Work Methoden im weitesten Sinne vor dem Hintergrund der Luhmannschen Theorie zu lernen. Und von daher wusste ich nochmal ganz neu, wie Organisationen funktionieren, nämlich, dass die Strukturen so sein müssen, dass sie den Menschen dienen. Und ich habe mir dann quasi, weil das immer Thema war in all den 30 Jahren, wie sind die Strukturen? Dazu muss man wissen, dass dieser Träger, bei dem ich arbeite, Der ist in der Zeit, wo ich gearbeitet habe, von 40 Mitarbeitern expandiert auf 1800 Mitarbeiter. Wow. Also der hat einen wahnsinnigen Wachstumsprozess und Differenzierungsprozess hinter sich. Der ist komplexer geworden und so weiter. Und vor dem Hintergrund war natürlich wichtig, dass die Strukturen auch mitwachsen, aber auf eine Art und Weise, sie dienlich sind den Mitarbeitenden. Und ich als Innovator habe quasi viele Vorstöße gemacht, auch bei meinem Vorstand, und bin nie wirklich so durchgedrungen und auch bei den anderen Leitungskräften nicht, weil ich gedacht habe, wir müssen doch unsere soziale Organisation anpassen an eine moderne, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, Unternehmensführung. Mhm. Und das habe ich halt nicht gesehen. Und mit der Schärfung quasi im Kontext der Endlichkeit war mir klar, ich gebe mir jetzt noch mal ein Jahr und beobachte das, spreche noch mal mit unserem Vorstand, interveniere noch mal, sag noch mal, was ich an Mustern erkenne, die nicht zielführend sind, sowohl für die Kinder und Jugendlichen als auch die alten Menschen, die wir betreut haben, als auch für die Effizienz, für das wirtschaftliche Ergebnis und so weiter. Mhm. Und dann hatte ich erst den Eindruck, da wird zugehört, ja. Da ist jemand, der tritt endlich mal in Resonanz mit mir. Und dann ist aber da doch nichts draus geworden. Mhm. Und dann war klar, ich habe immer gesagt, ich bin müde des St. Elisabeth-Vereins in Marburg. Und genau heißt das, ich bin müde der starren Strukturen in diesem Verein und der ständigen Wiederholung von den gleichen Fehlern, wenn man so will, oder von dem gleichen Mindset, was eigentlich schädlich ist. Und als ich das so richtig wahrgenommen und gespürt habe, da war klar, okay, der Tod meines Vaters, die Konfrontation mit der Endlichkeit und dann diese Erkenntnis, es tut sich ja doch nichts, obwohl eigentlich Zusagen gemacht werden. Da war klar, jetzt gehe ich.
Das hast du jetzt sehr schön dargestellt, weil es ist so sehr typisch, ne, dass man gerade in so Umbruchphasen, und das war ja für dich eine Umbruchphase oder ist es vielleicht auch noch immer, dass da schon länger was brodelt und was gärt im Untergrund, ne, und dann kommt halt irgendein einschneidendes Ereignis, was einen dann, ich sage immer, zurechtschüttelt, was einem nochmal bewusst macht, hey, das Leben ist ja doch endlich und so wie es jetzt ist, ist es eigentlich nicht cool, und dann halt wirklich was in Bewegung bringt. Und manchmal, ich meine jetzt das, was du mit deinem Vater da erlebt hast, das ist sicherlich keine Kleinigkeit, also das stelle ich mir sehr schwer vor, das mitzuerleben. Aber manchmal sind es ja auch wirklich letzten Endes kleine Auslöser, die dann einfach das sprichwörtliche Fass zum Überlaufen bringen, sagt man so, und jetzt geht's nicht mehr. Genau.
Genau.
Du hast vorhin gesagt, du wolltest was Kleineres, du wolltest nicht mehr so viel Personalverantwortung, also direkt für Personalverantwortung, weil das dich so sehr gebunden hat und dich von anderen Dingen, die du gerne machtest, abgehalten hat. Und du hast gesagt, du wolltest nochmal was Neues probieren, dich neu ausprobieren. Wie kommst du mit, wie alt warst du dort?
Ich war knapp über 50, 52.
Okay, also wirklich so richtig, wie man so schön sagt, in der Mitte des Lebens, wo du gesagt hast, so jetzt muss noch mal was Neues her, oder?
Ja, genau. Ja. Also das war so. Und ich bin halt jemand, der sehr strategisch denkt, der versucht auch die Zukunft zu antizipieren, Entwicklungen bei einem selber zu antizipieren. Und ich habe quasi zu dem Zeitpunkt ein Arbeitszeitkonto angefangen, was mir dann auch ermöglicht hat, früher zu gehen, weil ich eben immer noch Geld von meinem Arbeitgeber kriege, weil ich das in so ein Konto eingespart habe. Und ich habe mir natürlich auch die Frage gestellt, was ist ein guter beruflicher Ort, wenn ich jetzt antizipiere im Grunde, dass ich in der Mitte des Lebens bin? Und was will ich auch noch?
Ja, sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das wissen die allermeisten nicht, weil sie sich die Frage nie stellen, weil die halt im täglichen Rush auch einfach untergeht. Ja? Und ich muss zugeben, das war bei mir auch so. Ich bin mit 49 aus meiner Karriere ausgestiegen und ich wusste nicht, was ich will. Ich konnte es einfach nicht sagen, was ich will. Und ich habe heute auch viele Kunden in meiner Beratung, die auch sagen, schwierig, also ist bedenklich eigentlich und bedauerlich, aber ist schwierig. Ich weiß nicht mehr, was ich will, weil ich schon so lange das wegdrücke und im Grunde fremdgesteuert bin. Was ich sehr überraschend finde, Bertram, was ich wirklich zum ersten Mal höre von jemandem und gleichzeitig bewundernswert finde, dass du quasi mit Anfang oder Mitte 50 schon das Alter antizipiert hast, in dem Sinne, dass du sagtest, ja, dann meine Leistungsfähigkeit lässt vielleicht irgendwann mal nach und wie will ich denn dann leben und wie kann ich denn dann leben und vielleicht auch noch arbeiten, weil, also ich finde das sehr, wie soll ich sagen, das finde ich sehr Senior jetzt, also nicht, nicht im Alterssinne gemeint, sondern
ja,
so sehr.
Verstehe.
Weil die meisten Menschen, und da muss ich mich leider auch einschließen, die denken nicht über das Alter nach und schon gar nicht über den, ich sag's jetzt mal so in Anführungsstrichen, über den Verfall und dass man vielleicht irgendwann mal irgendwas nicht mehr kann. Im Gegenteil, man versucht sich eher noch zu beweisen, dass man mindestens noch genauso fit ist wie vor 15 Jahren oder so. Und du sagst, nee, ganz vernünftig, ich sehe quasi den Tatsachen ins Auge und bereite mich darauf vor. Ich finde das, also ich finde das echt, das verdient wahnsinnig Respekt. Wie kommt es dazu?
Das ist eine gute Frage. Wie kommt es dazu? Also das erste Mal, dass ich quasi älter werde, habe ich gemerkt, als ich mit 44 einen Meniskusriss hatte und keinen Marathon mehr laufen konnte. Ich war wirklich exzessiver Läufer und bin unheimlich gerne lange Strecken gelaufen, nicht nur im Training, sondern eben dann auch bei Wettkämpfen. Und ich konnte das dann plötzlich nicht mehr. Das war der erste Einschnitt, der mir bewusst gemacht hat, als sehr bewegungsorientierter Mensch, hey, da ist jetzt was komplett anders als vorher. Mhm. Und ich habe wirklich so anderthalb Jahre gebraucht, bis ich diese Anpassungsleistung an dieses nicht mehr laufen können für mich so vollziehen konnte, dass ich auch einen anderen Sport dann gemacht habe, der ging mit dem Meniskusriss und der ähnlich eine Herausforderung war. Ich habe nämlich dann das Nordic Skating für mich entdeckt, also so diese Bewegung auf einer Art Rollski wie beim Biathlon, so kann man sich das vorstellen, und habe das regelmäßig gemacht als Ausdauersport. Das war quasi der erste krasse Einschnitt, wo ich das erste Mal wirklich konfrontiert wurde, jetzt funktioniert dein Körper nicht mehr so, wie er soll. Jetzt ist da was anders und jetzt kann ich etwas, was ich liebe, nicht mehr machen. Und das hat sicherlich eine Rolle gespielt. Und dann hat eine Rolle gespielt, dass ich einfach strategisch denke. Und das tue ich nicht nur in Bezug auf meine Arbeit, dass ich versuche zu antizipieren, was braucht es denn auch in meiner Arbeit. Ich war zum Beispiel einer der ersten Deutschen, der einen Podcast gemacht hat zu Pflegefamilien. Und warum habe ich den gemacht? Weil ich antizipiert habe, die typischen Babyboomer-Familien, die früher Pflegefamilien aufgenommen haben, die gibt es nicht mehr. Wir müssen auch ein Angebot machen für jüngere Familien und die sind wesentlich Podcast-affiner. Also müssen wir schauen, wie können wir quasi dieses Thema Pflegefamilien sein so aufbereiten, dass wir auch jüngere Familien ansprechen. Und das habe ich quasi, da war ich ungefähr 4 Jahre vor meiner Zeit, könnte man sagen. Und erst jetzt greift er richtig. Also wo ich nicht mehr zuständig bin, der wird von meinen Nachfolgern fortgeführt. Und vor dem Hintergrund bin ich jemand, der quasi sowohl beruflich viel strategisch gedacht hat, aber eben auch privat strategisch gedacht hat. Mhm. Und mir war klar, ich will da nicht einfach hineinschlittern in diesen Übergang, sondern ich will mich bewusst darauf vorbereiten. Und das gipfelte dann darin, dass ich mit 58 dann in einen Herbsturlaub mit meiner Frau die Frage mitgenommen habe, was will ich konkret mit meiner dritten Lebensphase machen? Damals habe ich noch gedacht, dass ich bin jetzt im 64. Lebensjahr, dass ich mit 63 aufhöre, mit Ende eines Projektes, was ich noch angefangen habe. Genau, und den Ausstieg habe ich ja dann anderthalb Jahre vorgezogen. Und aber diese Frage mitzunehmen, was will ich mit meiner dritten Lebensphase anfangen, die war ja im Grunde auch 7 Jahre vor der Zeit, also vor dem eigentlich geplanten Ausstieg.
Ja.
Und und vor dem Hintergrund war das eben total wichtig, das zu machen für mich. Mhm. Und da wurde dann relativ schnell klar, dass ich mich mit dem Älterwerden beschäftigen will. Mhm. Und warum? Weil ich Respekt davor habe. Mhm. Und ich habe so ein Leitsatz, der heißt Fantasie durch Information ersetzen. Mhm. Und das heißt, wenn ich quasi Fantasien habe, die mitgespeist werden von Angst, von Respekt und so weiter. Was könnte Schlimmes passieren, wenn ich alt werde? Es ist doch viel schlauer. Ich tauche in dieses Thema ein. Ich beschäftige mich intensiv damit. Ich lese Literatur dazu. Ich lese Studien. Ich lade. Und dann entstand irgendwann die Idee für den Podcast Gelassen älter werden. Ich lade mir Experten ein, spreche mit denen, lerne wieder von denen und so weiter. Mhm. Und das war im Nachhinein der richtige Weg. Mhm. Also, weil ich da quasi etwas antizipiert hat, was mir ein inneres Bedürfnis ist, nämlich mit Sicherheit im Leben unterwegs zu sein und auch mit einer, man könnte kritisch sagen, mit einem gewissen Kontrollmechanismus, der für mich eine Bedeutung hat. Ich will halt die Fäden meines Handelns in der Hand haben. Ich will nicht unbedingt hinter der Welle sein, sondern ich will vor der Welle sein. Und das hat ganz viel mit Selbstwirksamkeit zu tun. Und für mich hat Selbstwirksamkeit einen ganz, ganz hohen Stellenwert sozusagen für mein Leben generell. Ja. Nicht nur bei der Arbeit, sondern eben auch bei der Frage, wie gestalte ich mein Privatleben und wie lebe ich meine dritte Lebensphase?
Ja. Sehr, sehr wichtig, sich darüber Gedanken zu machen und wie du sagst, dieses Thema Selbstwirksamkeit, das spielt ja wirklich überall rein. Auch das, auch für mich ist das total wichtig, weil alles andere ist Abhängigkeit und man hängt an einem Tropf, den man selbst nicht in der Hand hat. Und das ist ganz schlimm. Und dieses Thema mit, ich informiere mich über die Dinge, die mir Angst machen, das kenne ich auch. Ich sage immer, mach mal die Box, die Blackbox ein Stück auf, weil wenn du mal den Kopf reingestreckt hast, dann sieht schon gar nicht mehr so schlimm aus. Ja? Meistens ist es ja auch die Angst vor irgendwas Diffusem, was man halt gar nicht so richtig einordnen kann. Genau. Ich finde es natürlich mega spannend auch, dass du zu diesem Zweck einen Podcast startest. Der Podcast heißt, hast du schon gerade erwähnt, Gelassen älter werden, der ja mittlerweile auch mega erfolgreich ist. Also du hast ja unglaublich viele Hörer und Hörerinnen. Also wer den noch nicht kennt, unbedingt mal gucken. Gibt es auch eine Website dazu, die heißt genauso, Gelassen älter werden. Wieso Podcast? Wie bist du auf die Idee gekommen?
Ja, genau. Also ich habe 2010 schon mal, damals war ich ja der Geschäftsführer von so einer Bildungseinrichtung, die auch zu dem Unternehmen gehörte, für das ich tätig war. Und da habe ich schon mal einen Bildungspodcast gemacht. Da war Podcast noch nicht so relevant. Ich rede gerne und ich habe ja viele, viele Jahre Menschen gecoacht, fortgebildet und habe jedes Jahr so 10 unterschiedliche Menschen gesehen im Grunde und mit denen Kontakt gehabt. Genau. Und das heißt, ich hatte schon eine Affinität zu diesem Medium, Podcast. Und dann habe ich ja diesen Pflegefamilien-Podcast gemacht. Den habe ich ungefähr ein Jahr vorher gestartet. Und die Idee dazu kam eigentlich bei einem Museumsbesuch in Porto. Ich habe da mit meiner Frau eine Audioinstallation gehört von einem portugiesischen Künstler. Wir haben kein Wort verstanden. Wir können nicht Portugiesisch. Aber der Art, wie dieser Mann gesprochen hat, den Klang der Stimme, die Tonotation in der Stimme, das Schnelle, das Langsame, den Singsang. Das hat irgendwas in meinem Unbewussten angeregt, in meinem Unwillkürlichen quasi. Und dann, vorher hatte ich eben die Idee schon entwickelt, ich beschäftige mich mit dem Älterwerden. Und durch diese Audioinstallation kam dann die Idee dazu, hey, ich könnte doch einen Podcast machen, weil dann können doch andere, es werden doch gerade im Moment ganz viele Menschen älter, können doch andere daran teilhaben. Das wäre doch schlau. Also so. Und so ist es eigentlich entstanden. Das war irgendwie ein quasi, Gerda Marie Adenau, eine gute Bekannte von mir und Philosophin, die würde sagen, das war so ein Kairos-Moment. Und das war ein Kairos-Moment, diese Audioinstallation. Und dann war klar, packe ich zu oder packe ich nicht zu. Ich habe aber dann was extrem anders gemacht, als ich das sonst mache, weil ich habe mir dann noch wirklich Zeit gelassen, in Ruhe dieses Projekt vorzubereiten. Ich habe mir den Stefan Schreier gesucht, als einer der bedeutendsten deutschen Podcast-Experten, der hat mich beraten. Ich habe mit dem Konzept geschrieben dafür. Ich habe eine Vision entwickelt für diesen Podcast. Und erst dann, als ich quasi das Gefühl hatte, ich bin safe, ich bin sicher, ich habe es mal anders gemacht als bisher, weil aus beruflichen Projekten kannte ich das immer, wenn da eine Idee ist, zack, geht's los. Also da wird nicht lange überlegt, sondern da wird umgesetzt, weil auch ein gewisser Druck da ist. Und das wollte ich anders machen. Und das war eine sehr kluge Entscheidung, weil dadurch quasi dieser Podcast für mich von Anfang an eine gewisse Konsistenz hatte, eine gewisse Logik. Er hatte die Vision einer Kultur des Pro-Aging in unserer Gesellschaft, die mich heute noch trägt, für die ich mich heute noch einsetze. Da war ich jetzt gerade im ZDF für unterwegs, also um gegen Altersdiskriminierung zu sprechen. Und das ist toll, wie sich so diese Puzzlesteine dann mit diesem kleinen Keim, mit dem kleinen Samen, der da irgendwo war, wie sich das dann quasi von selber entwickelt, ohne dass ich das gezielt gesucht habe.
Ja.
Was aber mir deutlich wurde in der Rückschau, und das reflektiert man ja oft erst in der Rückschau, war wirklich, dass ich gesagt habe, hey, das war gut, dir Zeit zu nehmen für diese Vorbereitung, weil dadurch war diese Konsistenz da und dadurch spüren die Menschen auch, dass ich es echt von Herzen meine, was ich da mache.
Mhm. Ja. Finde ich auch wieder eine super interessante Sache, denn viele Menschen würden sagen, um Gottes Willen, so ein Aufwand, um mich zu informieren, kann ich ja Bücher lesen, zum Beispiel. Genau. Ja. Ich mache so da keinen Podcast. Selbst dann, wenn man schon weiß grundsätzlich, wie das geht und das schon mal ausprobiert hat oder so. Das finde ich auch sehr bewundernswert an dir, muss ich wirklich sagen. Und es ist auch ungewöhnlich, dass du dann so Dinge, so Projekte einfach startest und die dann in die Tat umsetzt. Und wie du sagst, aus diesen Projekten entsteht dann manchmal wie in einem Schneeballsystem was, also entweder mehr, es wird was Größeres draus oder es entsteht was ganz anderes daraus. Und das ist etwas, was mir auch ganz arg wichtig ist, weil ich das auch oft erlebe, wenn ich Menschen, die irgendwo feststecken, bei mir sind es ja immer so die um die 50er rum, vom Alter her, ne? Die sind dann sind in so einer Career Transition, das heißt, die stecken im Job fest und wissen nicht, wie es weitergehen soll, weil sie eigentlich nicht mehr können oder nicht mehr wollen oder ähnlich wie es bei dir auch war, die jetzt aber den Ausweg nicht sehen oder auch nicht vielleicht nicht haben, zum Beispiel intern zu wechseln, das ist ja dann auch ein Privileg, was man hat. Was viele haben könnten, aber gar nicht in Erwägung ziehen, by the way. Mhm. Man denkt meistens raus, raus, raus. Dabei könnte man intern vielleicht ja auch irgendwie was anderes machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich sehe dann immer, wenn ich sie dazu bringe, mal was Neues anzufangen, auf eine neugierige, spielerische Art und Weise, gar nicht so sehr, weil es einen Sinn haben muss und weil es einen Zweck erfüllen muss und weil es ein Ziel erreichen muss, wie wir es ja alle so kennen, ne? Sondern einfach mal tatsächlich Zeit verwenden auf etwas, wo ich den Outcome noch nicht so genau absehen kann. Was daraus alles an Energie entsteht, an Inspiration entsteht, an Kontakten entstehen, die wieder neue Ideen und neue Blickwinkel und Perspektiven ins Leben bringen. Das ist einfach so großartig. Deshalb ist es auch so bei mir so ein wichtiger Punkt immer, dass ich meine Menschen ins Prototyping, wie ich das nenne, schicke.
Ja.
Die müssen Sachen ausprobieren. Die müssen einfach raus aus dem Kopf und müssen in die Realität und müssen was Konkretes tun. Am besten etwas, was sie noch nie gemacht haben. Muss ja nichts Schwieriges sein, aber einfach mal was Neues. Das finde ich wirklich super und man kann ja wirklich dir nur gratulieren, was sich daraus jetzt alles ergeben hat, was du auch für tolle Interviewpartner in deinem Podcast schon hattest. Und das ja, nehme ich mal an, durch den Podcast dann auch die Anfrage kam, ob du nicht ein Buch schreiben willst, oder?
Ja, so war's. Also der Verlag, der Ulrich Ehrenspiel vom Now Verlag, ist auf mich aufmerksam geworden durch den Podcast. Und der hat gemocht meine, sag ich mal, authentische, auch wenn das ein abgegriffenes Wort ist, aber diese mit mir stimmige Art im Grunde hat er rausgehört aus dem Podcast und der hat auch rausgehört, dass ich das sehr, dass ich mich sehr lenken und leiten lasse auch durch das Gespräch, was entsteht und dass ich quasi nicht so einen typischen Interviewleitfaden habe, den gibt es zwar als Vorbereitung auch, aber dass ich quasi die Schwingung aufnehme meines Gegenübers und dadurch öffnen sich die Menschen auch auf eine besondere Art und Weise und dadurch entsteht ein besonders intensives Gespräch und das sind für mich auch immer die intensivsten Gespräche, wo ich das Gefühl habe, wir connecten wirklich miteinander, also da ist so eine wechselseitige Resonanz, die positiv ist und das ist im Grunde für mich das Größte und das hat er irgendwie gespürt, dass ich da so eine besondere Art habe, sage ich mal. Und dann hat er mich gefragt, ob ich nicht ein Buch auch über das Älterwerden schreiben will. Und Ich sage immer im Moment, als 35-Jähriger hätte ich Jubelschreie gemacht und hätte gesagt, ja, sofort, wir gehen los, wo ist der Vertrag?
Ja.
Ich lege jetzt gleich los, wenn ich nach Hause komme. Ich bin da gerade spazieren gegangen an dem Tag und da kam dieses Telefonat. Und damals habe ich aber gesagt, da war ich ungefähr so ein Dreivierteljahr in meiner Freistellungsphase und war da gut angekommen. Ich hatte gut meinen Rhythmus gefunden. Ich hatte eine gute Mischung von Anspannung und Entspannung. Also das war alles optimal. Und dann kam diese Anfrage. Und dann habe ich mir Zeit genommen, 3 Monate lang, mich mit dieser Frage zu beschäftigen. Ich habe mich erstmal gefragt, zum Beispiel, will ich die Veränderung, die das mit sich bringen wird, wenn ich fast ein Jahr lang ein Buch schreiben werde. Das war eine wichtige Frage. Will ich mich auf eine andere Art der Öffentlichkeit aussetzen? Weil Podcasten ist anonymer, finde ich, gerade wenn ich kein Video mache. Man hört nur meine Stimme und sieht eben kein Gesicht. Und auf meinem Cover bin ich auch nur stilisiert, sozusagen mit der Katharina Maria Klein, mit meiner Co-Hostin. Genau, und die dritte Frage war, will ich mich auch dieser Bewertung aussetzen, die nochmal auf einer anderen Art stattfindet. Das hat man beim Podcast auch, aber beim Buch erlebe ich das oft noch anders. Und mir war klar, ich will ein sehr persönliches Buch schreiben, also ein Buch, was mich auch angreifbar macht sozusagen, wo ich mich auch mitteile mit all meinen Schwächen, mit all den schwierigen Gefühlen, die ich auch manchmal habe und all mit dem, was mich immer wieder auch durcheinander bringt und herausfordert. Und das zu zeigen, ist natürlich ein Wagnis, das ist mir klar. Und ich habe mir die Frage gestellt, will ich, wenn ich in diesem Buch auch authentisch sein kann, und das wollte ich, halte ich das sozusagen aus, wenn es auch Menschen gibt, die sagen, was ist das für ein Schwachsinn? Und diese Frage habe ich irgendwann dann mit Ja beantwortet und habe gesagt, ja, das ist in Ordnung. Ich habe die extra nochmal mit in den Urlaub auch wieder genommen auf Lanzarote mit meiner Frau und habe mich genau mit dieser Phase beschäftigt und habe da auch was Interessantes gemacht. Ich bin nochmal ganz zurückgegangen. Ich habe so eine Weiterbildung mal gemacht in Biografiearbeit. Und ich bin nochmal ganz zurückgegangen sozusagen von meinen ersten Erinnerungen in der Kindheit bis zu meinem Alter heute und habe alle wichtigen Stationen nochmal aufgeschrieben und alle Brüche in meinem Leben, alle Krisen, die ich hatte, aber auch die schönen Dinge. Und das habe ich deswegen gemacht, um wirklich auch mir nochmal zu zeigen, hey, du bist ganz, du bist integriert in dich, du kannst dich als ganze Person so annehmen mit all dem Guten und all dem Schwierigen. Ja. Und das war eine wichtige Voraussetzung, mich zu trauen, dann auch dieses Buch in der Form zu schreiben, wie ich das jetzt gemacht habe.
Mhm. Spannend. Und dieses Buch, das ist ja, das heißt auch gelassen älter werden, ne?
Nee. Ja, der Untertitel, genau, das heißt die größte Reise deines Lebens und der Untertitel ist die mit Gelassenheit älter werden.
Ja, genau. Ja. Du sagst, das ist ein sehr persönliches Buch. Hat es denn, magst du ein bisschen was sagen, was das für einen Charakter hat? Also wie gibt es da drin, was hat man da zu erwarten? Gibt es Tipps? Gibt es deine persönliche oder was erwartet den Leser?
Ja, also es ist ein, wenn man das einordnen will in ein Genre, was auch bekannt ist, dann könnte man sagen, es ist ein erzählendes Sachbuch. Mhm. Genau. Und es ist so aufgebaut, dass es quasi 7 Dialoge gibt. Mhm. Und der Leser, den lade ich quasi ein, sich mit mir auf eine Bank zu setzen und von da aus einen Spaziergang zu machen durch diese 7 Dialoge. Mhm. Und das fängt an mit dem Dialog mit der Endlichkeit, Dialog mit der Leere und so weiter. Also die ersten 4 Kapitel sind schwer, weil es da auch um die eigentliche Transformation geht beim Älterwerden. Und dann kommen die Kapitel, wo sich quasi der Raum öffnet, sage ich mal. Dann geht es weiter mit der Freiheit, mit dem Umbruch und mit den Vorbildern zum Älterwerden. Und das Buch ist so geschrieben, dass es eine Herzspur hat und die nenne ich auch so, das ist in der Einleitung genau beschrieben. Die ist fettgedruckt in dem Buch und man kann, wenn man will, auch nur die Herzspur lesen. Und das ist meine Geschichte mit all den Höhen und den Tiefen, mit all den guten und weniger guten Gefühlen. Und aber immer sozusagen auch vor dem Hintergrund, welche Schlüsse habe ich für mich daraus gezogen. Das heißt, der Lesende kann teilhaben an meinem eigenen Entwicklungsprozess, wenn man so will.
Ja.
Und dann war dem Verlag natürlich wichtig, dass da noch eine andere Substanz dazu kommt. Und dann habe ich quasi die Resonanzspur entwickelt. Das ist die Spur, wo der Lesende sich selber reflektieren kann, was seinen eigenen Prozess angeht. Und da habe ich integriert quasi viele Dinge, die jeweils zu den Kapiteln passen, von den Podcast-Gästen, von denen ich eben entsprechende Dinge gelernt habe, die zu diesem Kapitel passen. Genau, und dann gibt es noch eine dritte Spur. Das ist die Spur des Podcasts, das ist eine Audiospur. Das heißt, nach jedem Kapitel sind quasi verlinkt alle Podcasts, die in diesem Kapitel eine Rolle gespielt haben. Das heißt, der Lesende kann, wenn er will, nochmal das auch entsprechend vertiefen in diesen Podcast. Und so ist quasi so eine Art multimediales Buch, sage ich gerne, auch entschieden, was verschiedene Möglichkeiten bietet. Man kann nur meine Spur lesen, die Herzspur, wenn man will. Man kann aber auch beide lesen und man kann auch, wenn man will, vertieft Podcast hören. Man kann auch nur die Podcast hören, wenn man will, weil die alle kompatibel sind mit den jeweiligen Kapiteln. Also das heißt, es gibt verschiedene Zugangswege im Grunde zu diesem Buch und der Lesende und die Lesende kann sich das eben entsprechend aussuchen. Und was mir ganz wichtig ist, es ist kein typischer Ratgeber. Also ich sage nicht, wenn du das und das und das machst, dann wirst du gelassen älter, sondern ich werfe Themen auf, ich werfe Fragen auf, ich lade ein zum Selbstdenken und mein Tipp ist, kauf dir ein Notizbuch dazu, legst dir nebendran, während du liest. Such dir auch Orte des Lesens, wo du dich wohlfühlst, wo es dir gut geht. Nimm das Buch mit in den Urlaub, wo du auch mal Distanz hast sozusagen zu deinem Alltag. Und lass es dann auf dich wirken und tauche ein in deine eigene Welt, angeregt durch mein Buch und mache dir die Notizen, die für dich eine Bedeutung haben. Und ich war ja viele Jahre auch Coach und Supervisor und so ähnlich war eben mein Verständnis auch als Coach und Supervisor, dass es letztendlich um die Eigenentwicklung geht, die quasi ich als Coach oder Supervisor nicht vollziehen kann, aber für die ich auslösende Hinweise geben kann. Und genauso mache ich das im Grunde mit dem Buch. Also, und von daher ist es, wenn man so will, ein Selbsthilfebuch, ohne dass ich konkrete Ratschläge gebe. Und ich hatte ja eine Menge Testlesen, da habe ich schon gesagt. Und 2-3 von denen haben auch wirklich gesagt, es ist kein Ratschlag zu finden in dem ganzen Buch nicht. Also ich bin niemand, der sozusagen versucht, den anderen zu bevormunden und sagt, mach es so oder mach es so, sondern ich sage, wie habe ich es gemacht und welche Wirkung hat es auf mich gehabt und was sagen andere dazu, was man machen könnte. Aber ich sage an keiner Stelle, mach das oder mach das.
Das klingt wirklich sehr interessant. Für wen hast du dieses Buch geschrieben, Bertram? Sind es eher Menschen, die schon in der dritten, im dritten Drittel sind? Ja. Oder Jüngere? Ja.
Also ich habe ja jetzt inzwischen schon 2 Live-Lesungen gemacht und 6 Online-Lesungen zu dem Buch. Und ich kriege ja da Feedback quasi von den Zuhörenden. Und es ist wirklich so, dass die Menschen, die dorthin kommen, ganz unterschiedlichen Alters sind. Also, und dass eben auch die jungen Menschen sagen, hey, das Buch geht so tief, dass es Fragen in mir auslöst, die auch jetzt in meinem Leben Relevanz haben können. Und meine jüngste Testleserin ist 28 Jahre, Jana Bamberger, eine Soziologin, die selbst Autorin ist. Und die sagt, es konnte ihr sozusagen gar nichts Besseres passieren, als dieses Buch jetzt zu lesen. Aber genauso sagt Hans-Werner Wahl, einer der bekanntesten Alternsforscher in Deutschland, sagt, dass das Buch Nachwirkungen hat, und zwar nur gute. Und das sagt er aus einer wissenschaftlichen Perspektive, weil er sagt, es gibt einen anderen Zugang zu dem Thema Alter. Also von daher kann man natürlich sagen, ich habe das Buch für 60+ geschrieben, aber die Resonanz, die ich bekomme zu dem Buch bisher, ist so, dass ganz viele Menschen sagen, hey, da ist so viel drin, was mich auch anspricht, und zwar ganz unabhängig von meinem Alter.
Wow. Wow, das ist doch toll, oder? Das ist ein Wahnsinnskompliment jetzt schon, bevor es erschienen ist.
Ja, das ist so. Ja, ich habe das, genau, ich habe das so angelegt, dass im Grunde ich auch schon ein bisschen fundierter darüber reden kann, eben wie das ankommt, das Buch. Ja.
Ja. Was wünschst du dir denn, dass Menschen aus deinem Buch mitnehmen?
Also, ich will erstmal sagen, dass ja das Schönste ist, was einem Autor passieren kann, ist, dass sein Buch gelesen wird. Weil es gibt wenig, was man machen kann, was so viel ungeteilte Aufmerksamkeit braucht wie Lesen. Also der Lesende, die Lesende, der schenkt mir sozusagen, wenn er mein Buch liest, seine ungeteilte Aufmerksamkeit. Das ist erstmal ein wahnsinnig großes Geschenk. Wo haben wir das heute noch in dieser schnelllebigen Welt, die so medial getrieben ist? Also das ist erstmal total besonders und das ist für mich schon mal ein ganz großes Geschenk. Und das zweite große Geschenk ist, wenn Menschen dadurch zum Nachdenken angeregt werden und wenn Menschen quasi ermutigt werden, und ich mache jetzt mal Klammer auf und Klammer zu, besonders Männer der Babyboomer-Generation, wenn die versuchen, neu in Kontakt zu kommen mit ihren Gefühlen. Weil was wir brauchen, auch vor dem Hintergrund der Generationendiskussion, wir brauchen Menschen, die zu sich selbst stehen, Menschen, die für sich einstehen, Menschen, die gut zu sich selber sind, die mit sich selbst befreundet sind. Und zwar über alle Alterskohorten hinweg. Genau. Und wir brauchen aber auch Menschen, die sich in ihrer Verletzlichkeit zeigen, indem, dass sie Hilfe brauchen, indem, dass sie nicht mehr so können wie vorher. Also, und da tun sich die Babyboomer, weil die ganz stark autonomiegetrieben sind, tun die sich unheimlich schwer mit. Und ich würde mir wünschen, wenn es eben, Klammer auf, Klammer zu, besonders Männern gelingt, sich ihrer eigenen Gefühle, was das Älterwerden angeht und es nicht mehr so können angeht, zu nähern, damit auseinanderzusetzen und sich zu fragen, was sind denn Schritte, die jetzt gut für mich sind und wo muss ich auch mal sagen, hey, ich brauche jetzt deine Unterstützung.
Genau, und ich denke auch, wo liegt denn mein eigentlicher Wert, wenn man das überhaupt so bezeichnen kann, der liegt nämlich nicht im Funktionieren und nicht im 150-prozentigen Leisten. Und da hast du absolut recht, da haben die Babyboomer, wir Babyboomer, bin gerade so am Rand, Babyboomer, haben halt, wir haben das einfach so gelernt und wir dürfen keine Schwäche zeigen. Und wenn das dann kommt, dann können wir alle nicht ausweichen. Tut es uns gut, wenn wir uns auch noch über andere Dinge definieren können.
Genau. Ja, und ich sehe es ja auch an den Hörerstatistiken meines Podcastes, dass 2/3 der Hörenden sind Frauen, nur 1/3 Männer. Also daran sieht man das eben auch, dass quasi die Frauen offener sind, was dieses Thema angeht. Und ich wünsche mir mehr Offenheit, auch durch das Buch bei Männern. Ja, Frauen werden sowieso lesen, da mache ich mir gar keine Gedanken. Aber es geht ja auch darum, dass auch Männer einen Zugang zu ihrem eigenen Älterwerden finden.
Ja, umso wichtiger und umso schöner, dass du das als Mann geschrieben hast.
Ja, das war mir ein Anliegen, ja.
Ja, sehr schön. Ja, tolles Gespräch. Also spannend, ich freue mich schon total aufs Buch. Vielleicht noch als Abschlussfrage, Bertram, oder nicht vielleicht, als Abschlussfrage.
Ja.
Ich habe ja zu tun mit Menschen, die sind, wie man so schön sagt, in der Mitte des Lebens. Also die haben so ein bisschen vor sich das, was du jetzt da beschreibst. Die können jetzt auf jeden Fall schon mal dein Buch lesen. Häufig stecken die aber eben auch in so einer Transition fest, in so einem Übergang fest und müssen sich oder wollen sich auch zum Teil ein Stück weit neu erfinden, wissen aber nicht wie. Sie merken nur, irgendwas funktioniert nicht mehr, ich muss da irgendwas anders machen, aber ich habe keine Ahnung was und wie und es gibt viele Zweifel, es gibt viele Ängste, ganz klar. Es hat auch ganz viel zu tun mit Altersbildern, es hat auch ganz viel zu tun mit Identität, denn die Identität verändert sich, das muss man auch erstmal das alte Bild von sich selbst loslassen können. Also kurzum, man steckt fest, man sieht, es ist noch einiges, was vor mir liegt. Das möchte ich natürlich möglichst gut verbringen und möglichst erfolgreich und auch vor allem möglichst erfüllt. Es ändern sich ja auch so ein Stück weit die Prioritäten dann, wenn man älter wird. Aber man kommt nicht raus aus diesem Quark. Was würdest du denen für einen Rat geben?
Ich finde, das ist eine richtig tolle Frage. Und auch, glaube ich, eine... Und das wirst du aus deiner Erfahrung wissen, wahrscheinlich auch eine sehr entscheidende Frage. Und ja, ich komme ja so ein bisschen auch aus der hypnosystemischen Ecke. Mhm. Und ich finde gut, damit man nicht stecken bleibt sozusagen in diesem Prozess, weil oft ist es ja so, dass ich quasi eine Veränderung mache, aber die reicht sozusagen nicht. Ja, das ist vielleicht ein erster Schritt. Und deswegen glaube ich, ist es total gut, erstmal so ein sogenanntes höheres Ziel oder Gunter Schmidt sagt dazu auch gerne Sehnsuchtsziel zu entwickeln. Mhm. Also was ist meine Vision, mhm, wo es hingehen soll? Mhm. Weil die fokussiert mich natürlich, die bündelt Energie, die schafft ein Bild. Das kann ich mit Metaphern unterlegen. Quasi, ich kann mir in einem schönen Bilderrahmen, in einem dreidimensionalen, was bauen, was dieses Sehnsuchtsziel repräsentiert. Mhm. Also das heißt, ich kann das aufladen im Grunde mit Symbolen. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch total gut. So, und dann machen aber, und ich glaube, viele fällt dieser Teil gar nicht so schwer, gell, wenn sie mal sozusagen frei denken können, ohne Tabus. Aber was dann schwer fällt, ist, eine Entscheidung zu treffen, zu diesem Ziel auch sich hinzubewegen. Und aus meiner Erfahrung ist es so, dass viele Menschen quasi zu viel Angst haben vor den Auswirkungen, die das hätte, wenn sie versuchen, ihr Sehnsuchtsziel zu erreichen. Also sprich, die hätten dann vielleicht weniger Geld, der Partner, die Partnerin würde denken, ja, mit so jemand will ich nicht zusammen sein, ich gehe doch nicht jetzt mit dem nach Kanada oder keine Ahnung was. Also so, ja, also das heißt, das hat Auswirkungen. Und deswegen glaube ich, ist es gut, um auch entscheidungsfähig zu bleiben, sich mit der zweit- und drittbesten Lösung auseinanderzusetzen. Mhm. Also zu sagen, was sind denn Schritte hin zu diesem Sehnsuchtsziel, was ich habe? Und zwar, damit ich in Bewegung komme und damit ich auch eine Erfahrung mache, wie fühlt sich das denn an, ja, wenn ich mich bewege?
Genau.
Und wie komme ich anders mit meinem Partner, mit meinem Umfeld darüber ins Gespräch? Sagen vielleicht meine Kinder, was sagen Freunde dazu? Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber ohne, und das ist jetzt was ganz Entscheidendes, das Sehnsuchtsziel aufzugeben. Mhm. Weil das ist ja quasi der Leuchtstern, den man dann hat, auf dem man sich immer weiter zu bewegen will. Mhm. Genau, das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, den ich sagen würde gerne, ist, und da habe ich auch eine ganz große Erfahrung im Grunde mit mir selber gemacht, mhm, dass immer, wenn ich in Krisen und in Übergängen war, und da hatte ich ja einige im Leben, dann hat mir total geholfen, mir selbst ein guter Freund zu sein. Mhm. Also mich nicht zu verurteilen, dass ich jetzt nicht so funktioniere, wie ich das von mir erwarte, mich nicht anzuklagen dafür, dass ich jetzt mal Luft holen muss, mhm, dass ich nicht mehr so kann. Also mich sozusagen selber noch weiter abzuwerten und zu beschimpfen, sondern zu sagen, hey, ich bin dein guter Freund, setz dich mal zu mir, lehn dich mal bei mir an, mhm, ich umarm dich mal, spür mal, dass es dir gerade nicht gut geht, mhm, nimm mal wahr, dass du eigentlich Unterstützung brauchst. Also dieses sich selber gut Freund zu sein, mhm, das ist, glaube ich, ein weiterer ganz wichtiger Punkt bei diesen Übergängen. Mhm. Und wir neigen eben dazu, aufgrund der großen Leistungs- und Perfektionismus-Narrative, die wir haben, gerade in unserer Generation, dass wir neigen eben dazu, uns ganz schnell selber zu verurteilen, wenn was nicht so funktioniert. Und dann ist meine Erfahrung, geht es deutlich leichter.
Ja, ja, ja. Die Erfahrung habe ich auch. Und manchmal gehört dieses Nicht-Funktionieren einfach zum Entwicklungsprozess dazu. Und dann ist gerade das, was uns letzten Endes weiterbringt. Auch wenn es dann oft unangenehm ist.
Mhm, genau.
Super. Vielen, vielen Dank. Das waren zwei schöne Tipps. Das war ein toller Abschluss. Aber jetzt, bevor wir das Ganze völlig beenden hier, mhm, vielleicht magst du noch deine Website nennen und mhm, sagen, wo man dich findet und wer sich in welchem Fall gerne mit dir in Verbindung setzen darf. Natürlich, mhm, alle den Podcast hören und alle das Buch bestellen, das ist eh schon klar.
Ja, klar. Ja, genau. Schön, ja. Würde ich mich freuen, genau. Ja, meine Website heißt gelassenälterwerden.de und so heißt auch der Podcast. Und das ist quasi auch meine Haupteinflugschneise. Da findet man alles Weitere. Und ja, Und das Buch gibt's überall, wo man Bücher kaufen kann. Genau, ab 7.4. Genau.
Ja, prima. Vielen, vielen Dank für dieses sehr, sehr schöne und sehr inspirierende Gespräch, wie ich finde. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich gucke immer so ein bisschen auf die Uhr, weil ich dann immer gern zu ausschweifend werde, wenn ich es selber so spannend finde. Aber ich gehe mal davon aus, dass es den Zuhörern und Zuhörerinnen auch so geht. Ich sage vielen, vielen Dank, lieber Bertram, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Und auch vielen, vielen Dank für euch oder an euch da draußen, die ihr zugehört oder auch zugeschaut habt. Und ja, und da sage ich dann tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank. Tschüss.
Tschüss, Bertram.
Tschüss.